Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
In diesem Jahr jährt sich zum 500. Mal der Todestag Friedrichs des Weisen. Der sächsische Kurfürst ist am bekanntesten geworden als der Mann, der den Reformator Martin Luther vor der Hinrichtung durch den Papst bzw. Kaiser bewahrt hat. Vieles an niedergeschriebenen Gedanken und den Protestantismus prägenden Schriften Luthers würde es also ohne Friedrich den Weisen vermutlich nicht geben. Und um Friedrich den Weisen ein bisschen besser auf die Spur zu kommen, spreche ich heute hier in der Lutherstadt Wittenberg mit einem ausgesprochenen Reformationsexperten, Dr. Stefan Rein. Sie waren von 1998 bis 2023, ich lese das mal bewusst ab, der Vorstand und Direktor der Stiftung Luther Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Und damit, ich darf es mal so kurz zusammendampfen, waren Sie auch 25 Jahre lang der Chef des Lutherhauses in Wittenberg. Guten Tag, Herr Rein.
Hallo.
Herr Rein, ehe wir auf Friedrich den Weisen zu sprechen kommen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, Sie unseren Hörern noch besser bekannt zu machen. Und da starte ich mal mit einem besonderen Phänomen. Sie sind christ-katholischer Konfession. Und damit stehen Sie in der Lutherstadt nicht alleine. Ihr Nachfolger als Direktor der Luthermuseen, wie sie inzwischen heißen, ist Dr. Thomas T. Müller. Er ist ebenfalls Katholik. Und ich erinnere mich noch gut an eine Pressekonferenz in Wittenberg. Dort hat der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, ordentlich die Werbetrommel für Martin Luther gerührt, mit ganz viel Lokalpatriotismus. Rainer Haseloff ist selbst Wittenberger. Er ist auch katholischer Christ. Jetzt entwickle ich da mal ganz frech eine These herein. Die können Sie mir gerne bestätigen oder widerlegen. Kann es sein, dass sich katholische Christen hier im Ostteil Deutschlands, die noch in besonderer Weise in einer besonderen Diaspora-Situation sind? Martin Luther befand sich anfangs mit seinen Thesen gegen die Missstände in der bestehenden Kirche ja auch zumindest in einer Minderheitensituation. Fühlt man sich deshalb vielleicht als Katholik hier besonders wohl?
Luther ist für die lutherischen Christen, für die Protestanten ja Alltag. Sie haben ihn im Konfirmationsunterricht kennengelernt, im Religionsunterricht. Sie haben oft auch von seinen Schattenseiten gehört. Ein katholischer Christ hingegen ist ganz offen, ganz neugierig für diesen Reformator. Er lässt sich provozieren. Ein katholischer Theologe hat mal über Luther gesagt, der ist ein Vater im Glauben. Und ich glaube, diese Dimension spricht katholische Christen sehr stark an. Sie sind nicht immer glücklich mit ihrer Kirche, aber sie leben in einem doch sehr tiefen und auch sehr tragenden Verständnis ihres Glaubens. Und da kommt ein Mann, Luther, der auch damit gerungen hat, mit seiner katholischen Kirche. Und ich glaube, dieses Ringen um den Glauben, dieses Ringen um das, was mich als Fundament trägt, das ist, glaube ich, was viele katholische Christen anspricht. Was bei lutherischen Christen oft im Überdruss endet, immer Luther und nur Luther, ist bei katholischen Christen eine große Neugier auf eine wirklich ja exzeptionelle, beeindruckende Glaubenspersönlichkeit, die uns in vielem so viel näher ist, als wir es oft uns vorstellen. Da ist ein existenzielles Christentum, was auch den Katholiken anspricht.
Herr Dr. Rein, Sie sind Altphilologe. Sie gehören also zu den beneidenswerten Menschen, denen Lateinisch und Griechisch lernen vermutlich leichter gefallen ist als mir.
So ist es. Es ist auch die Leidenschaft für alte Sprachen. Es ist die Leidenschaft für antike Kulturen.
Ja, Sie haben Ihre Doktorarbeit geschrieben über die griechischen Gedichte Philipp Melanchthons. Träumen Sie manchmal von Reformatoren? Ist das schon mal passiert?
Also, wenn ich einen Lebenswunsch äußern dürfte, der aber leider nie in Erfüllung gehen wird, ist tatsächlich, ich würde gerne einmal Melanchthon kennenlernen, einmal mit ihm sprechen, diesem kleinen Mann, 1,50 groß, der eine unheimliche Faszinationskraft auf seine Studenten gehabt hat. Die meisten Studenten in Wittenberg haben nicht Luther erlebt. Das waren ja nur die Theologen, das waren ungefähr 5-6% der Christen. Aber 80-85% der Studenten haben in der Artisten, in der philosophischen Fakultät studiert. Die haben den Grammatiker, den Rhetoriker, den Dialektiker, den Philosophen Melanchthon erlebt. Also alle sind durch die Schule Melanchthons gegangen. Und diesen Mann, der so viele fasziniert hat, den würde ich gern kennenlernen und mit ihm diskutieren. Er muss ein schwieriger Mann gewesen sein. Er war jähzornig, ein kleiner Choleriker, Typ Giftzwerg, ein Workaholic, der Tag und Nacht gearbeitet hat. Also Sie sehen, ich träume vielleicht nicht von ihm, aber ich bin ihm doch so nah und habe mich so intensiv mit ihm beschäftigt, was er an botanischen Exkursionen gemacht hat, wie er sein Familienleben gestaltet hat, wie er seine Kinder erzogen hat. Ich kenne seine Albträume, als seine älteste Tochter in einer ganz unglücklichen Ehe wirklich immer mehr kaputt gegangen ist. Also all dies habe ich intensiv auch gelesen, rezipiert, fühle mich ihm wirklich auch nah, auch als ein Mensch, der ja Ökumeniker ist. Also Sie merken, es gibt auch, übrigens auch als einen Menschen, der im Exil sich oft fühlte. Er kommt ja aus Baden, aus Bretten und fühlte sich hier bisweilen auch in Wittenberg ziemlich unwohl. Schlechter Wein, unfreundliche Leute, kaltes Klima. Also ich habe ihn schon auch manchmal verstanden. Und trotzdem ist auch ihm Wittenberg zur zweiten Heimat geworden.
Mhm. Da müssen wir gleich schon mal vorwegnehmen, Sie selbst sind gebürtiger Schwabe und leben hier. Deshalb also auch da so ein bisschen diese Verwandtschaft, die Sie spüren. Allerdings darf ich sagen, wo Sie gesagt haben, Melanchthon, ein Giftzwerg, da würde ich sagen, ist ein Dr. Rhein, aber nicht mit ihm, ich sag mal, seelenverwandt. Da erlebe ich Sie ganz anders. Melanchthon war doch aber auch der Vermittler, der, ich sag mal, Luther auch manches Mal gemäßigt hat.
So ist es. Also er ist der große Ökumeniker der Reformation, hat immer wieder daran gearbeitet, wo sind denn die Brücken zwischen der sich herausbildenden lutherischen Kirche und der katholischen Kirche. Er hat sehr darunter gelitten, als auf dem Augsburger Reichstag 1530 es klar war, nein, da gibt es kein Zusammenkommen mehr, das driftet immer mehr auseinander. Und er hat nicht ohne Grund kurz vor seinem Tod auf einem Zettel geschrieben, also warum freue ich mich auf den Tod? Weil ich die Wut der Theologen, die Rabies Theologorum hinter mir lasse. Ja, dieses ganze Gezänk, dieses ständige Streiten zwischen den Theologen, das war ihm ziemlich fremd. Also darunter hat er sehr, sehr gelitten. Er war immer auf evangelischer Grundlage, immer auch Schüler Luthers. Aber er war der Mann, der doch am intensivsten wirklich die Einheit angestrebt hat und wahrscheinlich am tiefsten darunter gelitten hat, dass dies nicht gelungen ist.
Mhm. Herr Rhein, seit 2 Jahren, sag ich mal, wären Sie rein theoretisch an Wittenberg nicht mehr gebunden. Trotzdem haben Sie ganz bewusst weiter Wittenberg als Ihren Lebensmittelpunkt gewählt. Schwärmen Sie doch mal ein bisschen. Ich vermute mal, dass Sie sich in 27 Jahren in diese Stadt verliebt haben, Fragezeichen?
Ja, das ist eine wirklich wunderschöne Stadt. Also die Straßen entlang zu laufen, auf denen auch schon Luther und Melanchthon gelaufen ist. Also es gibt schon auch eine Botschaft der Steine. Ja, es gibt hier Vergangenheit pur. Und hier, wo so viele Leute hinpilgern aus den Vereinigten Staaten, aus Korea, aus Afrika, aus Indien, hier zu leben, das ist schon auch ein Privileg. Also meine Familie und ich, wir fühlen uns wirklich hier sehr wohl. Wir haben uns hier auch fest niedergelassen und gerade jetzt auch im Rentenstand, da merkt man, dass es auch Beziehungen gibt. Also ich spiele mit anderen alten Herren in einer Rentnerband, machen wir irische Volksmusik. Also ich spiele Akkordeon, der alte Oberbürgermeister spielt Dudelsack, dann der Bauamtsleiter spielt Drehleier und so weiter. Also es ist ein schöner Kreis hier. Und das ist auch eine sehr kulturvolle Stadt. Also man weiß oft gar nicht am Tag, wo man hingehen soll. Es gibt viele Vorträge. Wir haben eine reiche Kirchenmusik. Es gibt wirklich viele Veranstaltungen in Wittenberg und in der Umgebung. Also ich fühle mich wohl. Ich gehe gerne ins Kino. Auch das hat Wittenberg. Ja, und Wittenberg liegt natürlich auch sehr, sehr günstig. Also wir sind in einer wirklich wunderbaren Landschaft. Wir haben die Dübener Heide, wir haben den Fläming, wir haben, man kann an der Elbe entlang Fahrrad fahren. Naja, und wenn es die Kleinstadt mal doch zu eng wird, dann ist Berlin und Leipzig ja nicht weit entfernt. Wir leben in der Mitte, sind 35 Minuten Berlin-Südkreuz, 30 Minuten nach Leipzig. Da muss ein Berliner manchmal weiterfahren, um in die City zu kommen. Also von daher ist Wittenberg eine wirklich sehr schöne Stadt. Und wenn jetzt noch die Landesgartenschau kommt, wenn auch die Elbe wieder mehr entdeckt wird, dann wird der Wohnwert oder die Aufenthaltsqualität in Wittenberg sich steigern. Also man spürt es übrigens auch, dass viele junge Berliner nach Wittenberg ziehen. Man hat hier Krankenhaus, man hat Kindergärten, man hat alle Schulen. Da hat die das Home Office lädt auch ein, in Wittenberg zu arbeiten und seinen Job in Berlin oder in Leipzig zu haben. Also ich kann nur sagen, herzlich willkommen in Wittenberg, nicht nur in der Lutherstadt, sondern in einer wirklich schönen Kleinstadt.
Mhm. Herr Rhein, lassen Sie uns nochmal zurückkommen auf Ihre aktive Zeit. Ein besonderer Höhepunkt Ihrer Arbeit hier in Wittenberg war ja sicherlich das große Reformationsjubiläum 2017, unter anderem mit dem Evangelischen Kirchentag in Wittenberg und Berlin. 10 Jahre Vorbereitungszeit haben Sie in dieses Event investiert. Unter anderem haben Sie die staatliche Geschäftsstelle Luther 2017, auch das muss ich ablesen, zur Koordination der bundesweiten Aktivitäten des Reformationsjubiläums aufgebaut. Was waren Ihre persönlichen Highlights im Lutherjahr 2017?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Wir wurden ja oft belächelt für diese Lutherdekade. Wie kann man jetzt von 2008 bis 2017 ganze Zeit Reformationsjubiläum vorbereiten? Und trotzdem war es wichtig. Wir haben wirklich große Bauvorhaben durchgeführt. Die reformationshistorische Infrastruktur in Sachsen-Anhalt ist heute eine völlig andere. Es war faszinierend für mich, Bauherr zu sein. Wer darf schon in seinem Leben 5 Museen neu bauen, neu gestalten, neue Themen platzieren? Also dies im Vorfeld von 2017 tun zu dürfen, das war wirklich eine besondere Freude. Aber natürlich war es wunderbar, Wittenberg 2017 auch einfach Gastgeber zu sein. Das war ja, wenn ich so zurückblicke, wie ein Rausch. Es kamen Könige, es kamen Staatspräsidenten, es kamen viele Menschen. Das gesamte diplomatische Korps war zu Gast. Aber es gab auch ganz vielleicht auch unscheinbare Veranstaltungen, zum Beispiel unvergesslich ungarische Kulturtage in Wittenberg. Da kam eine Delegation von 200 Ungarn, Lutheraner, vor allem aus Budapest. Ein Teil kam auf dem Motorrad, ein Teil hat sogar zu Fuß gepilgert, ein Teil mit dem Bus. Denn für die Ungarn ist Wittenberg einer der zentralen Orte ihrer nationalen Kultur, nationalen Kirche. Hier wurde die Bibel ins Ungarische übersetzt. Hier wurde hier in Wittenberg die erste ungarische Grammatik geschrieben. Also diese Dankbarkeit, diese Faszinationskraft, die Wittenberg bis heute ausübt, das zu erleben im unmittelbaren Kontakt mit diesen ungarischen Gästen, das war schon sehr beeindruckend. Ja, man spürte, da ist eine Kraft in der Reformation, die über 500 Jahre wirkt und die eben nicht nur in Wittenberg, nicht nur in Deutschland, sondern die wirklich europaweit da ist. Also diese Dankbarkeit der Reformation gegenüber und dem Reformationsgeschehen ab 1517 zu erleben, das war wirklich eine große Freude. Also Sie sehen, es waren vor allem die Begegnungen mit Menschen, viele einzelne Begegnungen, die dieses Jubiläumsjahr zu einer wirklich kostbaren Erinnerung machen.
Wie haben Sie diese 27 Jahre Wittenberg persönlich verändert, Herr Dr. Rhein?
Ich habe natürlich ganz neue Berufsbereiche mir erobern müssen. Ich bin hierher gekommen und dachte, okay, du hast in Bretten das Blanchenhaus geleitet, das waren Tagungen, das waren Ausstellungen, das waren auch Seminare mit Schülerinnen und Schülern, viele Kontakte mit Schulen. Na, so geht es in Wittenberg weiter, halt in etwas größerem Maßstab. Aber die Arbeit, vielleicht ist es ganz gut, wenn man nicht weiß, was einen erwartet, aber die Arbeit zeigte sich auch ganz anders. Es musste erstmal eine Stiftung aufgebaut werden. Da waren also zwei Orte, Wittenberg und Eisleben, die seit Jahrhunderten nicht zusammengearbeitet haben. Ich sagte öfters, es war nicht so anstrengend, dass ich aus dem Süden kam, dass ich noch jung war mit 39 Jahren, dass ich Katholik war. Für die Eisleber war es die größte Provokation, dass ich in Wittenberg lebte. Ja, Wittenberg.
Es sind ja auch einige Kilometer dazwischen, zwischen Geburtsstadt Luthers und...
Aber es sind vor allem auch zwei unterschiedliche Welten. Ja, die Eisleber nehmen den Wittenbergern bis heute für übel. Luther ist in Eisleben gestorben, in Wittenberg begraben. In Eisleben sollte das erste Lutherdenkmal errichtet werden, aber dann entscheidet der König, dass es nach Wittenberg kommt, aber die Eisleber haben es finanziert. Also da gibt es so einige Nackenschläge im Lauf der Geschichte, die die Eisleber nie vergessen werden. Also hier zwei Städte zusammenzubringen, zwei Lutherstädte, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Häuser zu einer Stiftung zu formen, zu gestalten und auch ein Team daraus zu machen, das war eine wirklich große Herausforderung. Naja, und dann war gleich der Punkt, es musste gebaut werden. Ja? Da war noch sehr viel von 1983, aber seitdem hatte sich wenig verändert, auch in den Ausstellungen nicht. Also, dass ich hier zum Bauherrn mutierte, das war für mich am Anfang ganz fremd. Ja? Also die ganzen Bausitzungen, die ganzen Verhandlungen mit Fachplanern, mit Architekten, zu diskutieren über Heizungssysteme, über technische Gebäudeausstattung, über Putzsysteme, also Außenputzsysteme, Dämmungen. Also ich habe, das war Training on the Job, wirklich jeden Tag. Und mir wurde nach einigen Monaten klar, das ist dein Hauptjob auf einmal, ja, weil da ist natürlich viel Geld, wird da investiert, dafür bist du verantwortlich. Ich war als Vorstand ja auch wirklich persönlich verantwortlich für all diese Baumaßnahmen und Aufträge. Und das war schon eine völlig neue Rolle, in die ich da hineinwachsen musste. Das Schöne war, dass ich sie dann auch wirklich gern ausgefüllt habe.
Den Eindruck hatte ich auch. Da wäre ich nämlich fast reingegrätscht, wenn Sie das jetzt nicht gesagt hätten. Ich erinnere mich noch an ein Treffen von uns in Eisleben, wo Sie mir mit strahlend den Neubau dort gezeigt haben und wo Sie gesagt haben, ja, also dieses Bauherrendasein, da, mit der Zeit haben Sie da offensichtlich Gefallen dran gefunden.
Ja, ne? Sehr sogar. Also es ist einfach schön auch zu gestalten und zu sehen, was man intendiert. Natürlich immer im Team. Das Schöne war natürlich auch, dass wir auch viel Zuspruch bekommen haben. Ich sage bewusst wir, also das Team der Stiftung, aber auch die Architekten und Fachplaner, viele Preise auch dafür bekommen haben. Auch natürlich Kritik. Neues Bauen ist immer umstritten und neues Bauen im Kontext eines UNESCO-Weltkulturerbes ist wirklich eine extrem anspruchsvolle Aufgabe. Aber die Verbindung von Denkmalpflege und Baukultur, das war schon eine große Herausforderung und hat mir auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und übrigens trägt mich bis heute, ich bin jetzt engagiert in der Vorbereitung des Evangelischen Kirchbautags, der im September 2025 in Berlin stattfinden soll. Und da ist es natürlich ganz spannend jetzt zu sehen, wie ändern sich leerstehende Kirchen, Umnutzungen, Nutzungserweiterungen, was machen wir mit diesem großen Immobilienbestand der evangelischen, aber auch der katholischen Kirche. Also diese Schnittstelle von inhaltlicher Gestaltung und baulicher Infrastruktur, das reizt mich bis heute und das war wirklich auch eine große Erweiterung meines Spektrums. Also von einem zweidimensionalen Blatt Papier, Vorträge, Aufsätze schreiben hin zu einer dreidimensionalen Gestaltung von Häusern. Also Sie merken, dieser Perspektivwechsel, ja, dieser Perspektiverweiterung, das war schon ein großes berufliches Glück, das hier zu erleben.
Bitte sagen Sie, wenn Ihnen die nächste Frage möglicherweise ein bisschen zu persönlich vorkommt, Herr Dr. Rhein. Hat sich auch der persönliche Glaube, die Beziehung zu Gott in diesen 27 Jahren bei Ihnen verändert?
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich bin aufgewachsen in einem sehr katholischen Elternhaus. Ich war Ministrant. Bin ganz in dieser Welt des Weihrauchs, der großen Feste, der wirklich auch großen Inszenierungen von Messe aufgewachsen. Ja, also unvergesslich, ein katholischer Gottesdienst an Karfreitag ist ein Gesamtkunstwerk. Ja, und du bist Teil davon. Das hat mich schon sehr, sehr getragen. Ich war dann im Zivildienst auch in einem katholischen Studienheim, also in einem katholischen Internat. Also bin ganz in dieser katholischen Kultur aufgewachsen. Und jetzt mache ich auf einmal diesen Sprung, gut, über Melanchthon, der ist auch Ökumeniker, das war noch einfach, jetzt auf einmal zu Luther. Ich habe mich immer als Christ an der Grenze empfunden. Verstehe sehr gut die Menschen des 16. Jahrhunderts, die sich für die Reformation entschieden haben, angesichts einer doch auf sehr verweltlichten katholischen Kirche.
Sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber. Ja.
Und spüre aber doch, dass meine Wurzeln katholische Wurzeln sind. Sei es Marienglaube oder sei es, wenn ich jetzt in den Ferien war, Gnadenkreuze am Weg. Dann sind es immer wieder Begegnungen des Glaubens, bei denen ich spüre, ja, das ist mein Glaube. Und wenn ich in eine Kirche gehe und eine Kerze anzünden darf, dann ist das auch Teil dessen, in dem ich auch aufgewachsen bin. Ich muss gleichzeitig zugeben, dass ich etwas irritiert worden bin. Ja? Dieser etwas unhinterfragte Kinderglaube, in dem ich als Katholik aufgewachsen bin, ist natürlich durch die Begegnung mit Luther ja hinterfragt worden. Ja? Auch etwas in Zweifel gekommen. Ich wurde oft gefragt, 2017 herein, dann müssen Sie zum Protestantismus konvertieren. Nach 2017 war mir klar, nein, das ist meine Kirche, ja, das ist meine katholische Kirche, in der ich aufgewachsen bin, die mich trägt und deren Glaube mich auch bis ans Ende begleitet.
Jetzt würde ich da natürlich gerne nachfragen, wenn Sie sagen, es ist dieser ursprüngliche, das Glaube, das, was Sie von Kindheit auf mitbekommen haben und gleichzeitig kritisch hinterfragt. Was ist denn der größte Schatz, den Sie für Ihren eigenen Glauben von den Reformatoren mitnehmen?
Also ich habe von Melanchthon das meiste gelernt, ja, weil ich mich mit ihm am intensivsten beschäftigt habe. Habe von ihm zum Beispiel gelernt, dass Gott viele Sprachen spricht. Luther war ja ausschließlich konzentriert auf die Bibel. Das macht auch eine gewisse Enge bei ihm aus. Man hat Melanchthon zum Beispiel immer vorgeworfen, er sei abergläubisch, weil er an Astronomie und Astrologie glaube. Nein, Melanchthon hat erkannt, Gott spricht viele Sprachen. Gott spricht auch durch die Natur. Gott spricht auch durch die Sterne. Also eine Natur, die von Gott geschaffen ist, die ich auch als Schöpfung Gottes erleben darf und in der ich viele Spuren Gottes sehe. Tasemeia tatuteu, das sind alles Spuren Gottes. Das habe ich von Melanchthon gelernt, ja, durch eine Natur zu gehen und sie als eine göttlich Beseelte zu begreifen. Das ist so ein kleines Melanchthon-Erbe in mir, also quasi die göttliche Präsenz über die Bibel hinaus zu erweitern in Natur und in dem alles, was um mich herum passiert, dies als Zeichen Gottes aufzunehmen. Das hat mich sehr bereichert.
Faszinierend. Und ich glaube, nur um es noch mal deutlicher zu machen, Melanchthon war ja niemand, der irgendwie die Botschaft der Bibel geschmälert hätte.
Nein, deswegen. Nein, keineswegs. Deswegen sage ich ja, es gibt viel, das hat man ihm immer vorgeworfen, ja. Das seien alles abergläubische Geschichten. Nein, natürlich war er ein bibelfester Theologe, ja. Er ist auch jetzt auch, früher nannte man ihn manchmal Laienchrist. Das gibt es im Protestantismus nicht. Nein, wir sind ja das allgemeine Priestertum aller Getauften, wir sind alle gleichwertig, ja, und Melanchthon war ein durchdachter Theologe, der ja viel Bibelexegese betrieben hat. Und trotzdem, zum Unverständnis von Luther, wirklich zum Unverständnis, hat er eine Form von religiösem Gefühl entwickelt, was man diesem rationalen Systematiker gar nicht zutraut, ja, dass man quasi systematisch denkt, Bibelexegese betreibt und gleichzeitig eine beseelte Natur erlebt. Das macht den Reichtum Melanchthons aus.
Faszinierend. Es tut mir fast schon ein bisschen leid, dass ich jetzt rüberschwenken möchte und muss zu dem besonderen zeitlichen Anlass, zu dem wir uns zu diesem Interview getroffen haben, Herr Dr. Rein. Vor 500 Jahren starb Friedrich der Weise. Er hat durch die Entführung Luthers auf die Wartburg den Reformator vor der Hinrichtung durch Papst bzw. Kaiser bewahrt. Es wäre aber zu kurz gegriffen, wenn man Friedrich als einen feurigen Anhänger der theologischen Erkenntnisse Martin Luthers bezeichnen würde.
Ja, das ist so. Die Tragik Friedrichs des Weisen ist ja, dass er immer durch die lutherische Brille gesehen wird. Friedrich der Weise war eine faszinierende Herrscherpersönlichkeit, die nicht nur in Kursachsen vieles vorangetrieben hat, Städte gegründet hat, Reformen durchgeführt hat, die Wirtschaft gefördert hat, Wittenberg zu einem geistig-geistlichen Zentrum gemacht hat. Er ist der Universitätsgründer der Leucorea im Jahr 1502. Er war nicht nur in Kursachsen ein wichtiger Herrscher, sondern er war auch im Reich wichtig. Er war quasi der zweite Mann hinter dem Kaiser. Er war Reichsstatthalter. Es gibt sogar die Geschichte, dass 1519 wurde ja ein neuer König gewählt und die Reichsfürsten hatten Friedrich den Weisen im Blick. Er soll sogar für einige Stunden gewählt worden sein, hat dann aber abgelehnt, weil er schon alt war, krank war, er litt sehr an Gicht. Also das war ein ganz angesehener Reichsfürst, eine wirklich beeindruckende Persönlichkeit. Und vielleicht nur noch ein Punkt, der ja auch im Jahre 2025 wichtig ist. Wir feiern oder gedenken auch an 500 Jahre Bauernkrieg. In seinem Gebiet gab es keinen Bauernkrieg. Er sagte noch wenige Wochen vor seinem Tod, vielleicht will Gott, dass der gemeine Mann regiert. Das heißt, er hatte Verständnis für die Forderungen der Bauern. Er war ein ausgesprochen friedlicher Mann des diplomatischen Ausgleichs, der auch viel Verständnis hatte für die sozialen Forderungen seiner Untertanen. Also Friedrich der Weise war ein bedeutender Herrscher Kursachsens und ein wirklich wichtiger Reichsfürst im Reich. Das ist Kurfürst Friedrich der Weise. Jetzt fragen Sie natürlich, und das ist die Frage allgemein, ja, wie ist sein Verhältnis zu Luther?
Genau, das wäre auch meine Frage. Warum hat er denn, was hat ihn bewogen, Martin Luther in Schutzhaft zu nehmen? Denn ich sage mal, genau diese, ich sag mal, vermittelnde Art war es ja in dem Fall nicht. Gut Wetter bei Papst und Kaiser war ja in dem Moment nicht angesagt.
Naja, also die Frömmigkeit Friedrichs des Weisen ist wirklich ein ganz schwieriges Thema. Das ist, er war ein eher verschlossener Mann, sodass wir also auch vieles nicht wissen, was er gedacht hat. Zunächst mal ist er natürlich ganz aufgewachsen in dieser vorreformatorischen Frömmigkeit. Es ist ja bekannt, er hat eine der größten Reliquiensammlungen gehabt, über 18.000 Partikel hat er hier gesammelt. Er hat eine große Pilgerfahrt nach Jerusalem gemacht.
Wenn ich da kurz was zu ergänzen darf, ich hatte mal recherchiert, das entsprach diese über 19.000 Reliquien rund 2 Millionen Jahren Ablass, habe ich gelesen.
So ist es. Das war einmal im Jahr, also eben an rund um Allerheiligen, der sogenannte Partikularablass. Wenn man an dem teilnahm, wenn man da präsent war, wenn man alle die Reliquien, die ja gezeigt worden sind, Ostensio, also quasi eine Schau zur Schaustellung, dann hat man diesen Ablass bekommen. Und Friedrich der Weise war sicherlich auch deswegen nicht glücklich über Tetzel, den Ablassprediger, weil er ihm sein Reliquiengeschäft kaputt gemacht hat. Ja, also er war skeptisch gegenüber den Ablässen, denn er wollte seine Reliquiensammlung natürlich präsent halten. Also das ist ein Mann, der übrigens sind, man hat über vieles auch Zahlen, er hat ja hunderte von Messen gestiftet, 40.000 Kerzen wurden jährlich in der Schlosskirche angezündet. Er hat die Schlosskirche als hatte er besonders wirklich ins Herz geschlossen. Er hatte dort auch viele Kleriker eingestellt und Luther hat sich oft geärgert. Ja, man muss sich Wittenberg so vorstellen, da gab es lutherischen Gottesdienst in der Stadtkirche und ganz katholische Messe in der Schlosskirche unter dem Schutz Friedrichs des Weisen. Und jetzt fragt man sich gleichzeitig, diese Luther-Schutzpolitik, wie man es auch manchmal sagt, aus welchen Gründen hat er das überhaupt gemacht? Ist das nur aus politischen Gründen? Es gibt auch die Meinung, Luther war sein Untertan. Er hat die Aufgabe, seine Untertanen zu schützen. Oder Luther war ein extrem erfolgreicher Professor der Universität. Viele Studenten kamen nach Wittenberg, um Luther und Melanchthon zu hören. Also schützt er seine Universität und will sie natürlich immer noch als eine bedeutsame Universität im Reich glänzen sehen. Deswegen schützt er Luther. So einfach ist es nicht. Friedrich hat Luther zunächst mal geschützt durch Nichtstun. Er hat ihn ja nicht ausgeliefert. Er hat immer darauf bestanden, dass wenn Luther befragt werden soll, nicht nach Rom ausgeliefert werden soll, sondern es soll ein Gericht in Deutschland sein. Deswegen ja ein Wormser Reichstag 1521. Und er sagte, Luther müsse widerlegt werden durch die Bibel. Er sei aber nicht widerlegt durch die Bibel. Deswegen gäbe es auch keinen Grund, Luther auszuliefern.
Also auch eher so eine diplomatische Position, die er einnahm.
Er hat dann immer versucht, sich auch rauszuhalten. Also er hat dann übrigens auch Wittenberg kaum mehr betreten. In den 1520er Jahren bis zu seinem Tod war Friedrich der Weise kaum mehr in Wittenberg, sondern eher in Torgau, in Lochau, in seinen anderen Schlössern, um eben Distanz zu halten.
Persönlich begegnet ist er ihm ja auch nie.
Genau, haben sich nie gesehen. Das ist ja diese schöne Szene im Luther-Film, die ja alle im Kopf haben, wo Luther die Bibelübersetzung an Friedrich den Weisen übergibt. Das ist nicht historisch verbürgt. Peter Ustinov bestand darauf, dass diese Szene kommt, weil er unbedingt eine Szene mit Luther haben wollte. Aber sie ist historisch Fiktion. Also beide haben sich nicht erlebt. Friedrich der Weise hat ihn aber gehört, und zwar in Worms. In Worms auf dem Reichstag war ja Friedrich der Weise dabei. Und er ist auch aus Worms mit dem Gefühl gegangen, Luther ist nicht widerlegt worden. Er hat recht. Also es gibt so ein ganz langsames Annähern Friedrichs an die Theologie Luthers. Nie im Sinne eines öffentlichen Bekenntnisses, aber doch im Sinne einer intensiven Auseinandersetzung. Er hat zum Beispiel schon sehr früh die ersten Bögen der Bibelübersetzung bekommen. Also er hat quasi den Prozess der Bibelübersetzung, der begann ja schon im April 1521 bis September 1521 bis zur Veröffentlichung, da hat er einzelne Bögen der Übersetzung bekommen. Er hat, als das Testament dann veröffentlicht war, hat er um einige zusätzliche Exemplare gebeten, weil er sie weiterschenken wollte. Er hat auch exegetische Schriften Luthers immer wieder angefragt, um sie zu lesen. Für ihn war Luther ein guter Theologe, ein guter Exeget der Bibel und ein seelsorgerlicher Schriftsteller, den er gern gelesen hat. Also es gibt eine langsame Bewegung Friedrichs hin zu Luther, die ja damit endet, dass er sein letztes Abendmahl kurz vor seinem Tod mit Wein und Brot.
In beiderlei Gestalt, also
im reformatorischen Sinne. Er hat ein reformatorisches Abendmahl eingenommen. Und das ist bezeugt. Er sitzt im Rollstuhl, weil er es nicht mehr laufen konnte. Spalatin beschreibt es ganz genau, wie er in einem Rollstühlchen sitzt, sich nicht mehr bewegen kann, aber unbedingt das Abendmahl unter beiderlei Gestalt einnimmt. Also Friedrich der Weise ist in diesem Sinne als evangelischer Christ gestorben, aber hat sich nie in der Öffentlichkeit zu Luthers Theologie bekannt und war eher vorsichtig in der Einführung der ganzen Neuerungen. Die deutsche Messe ist 1525 nach Friedrichs Tod eingeführt worden in Wittenberg. Also viel, was an Reformen dann wirklich im alltäglichen Gottesdienst und Glaubensvollzug dann realisiert worden ist, ist erst unter dem Bruder Friedrichs des Weisen, Johann dem Beständigen, eingeführt worden. Also erst nach dem Mai 1525 ist klar, dass auch in allen äußerlichen Zeremonien, äußerlichen Gottesdienstgebräuchen dann ist Reformation auch Alltag. Also Johann der Beständige, der Bruder Friedrichs des Weisen, war viel offener, war auch in der Öffentlichkeit zugetan, Luther und seiner Theologie. Friedrich der Weise war immer Diplomat, war immer Politiker, hat Luther geschützt und ist aus einer distanzierten Haltung allmählich zu einem wirklich für die Theologie Luthers offenen Menschen geworden.
Verstehe ich das richtig, dass Sie sagen würden, das pompöse Renaissance-Papsttum hat eher eine untergeordnete Rolle für seine Haltung gespielt?
Also er schützte Luther vor dem Papst, das war klar. Also der Vatikan wollte Luther nach Rom zitieren. Da war aber Friedrich hatte da gar keinen Zweifel dran. Der endet in einem römischen Kerker. Auch wenn ihm freies Geleit, auch wenn ihm freie Diskussion zugesprochen wird. Deswegen hat er ja so darauf bestanden, dass die Befragungen Luthers immer in Deutschland stattfanden. Also er darf nicht ausgeliefert werden. Das war das Ziel Friedrichs. Ob er ihn nach dem Wormser Reichstag tatsächlich dann angewiesen hat, dass er auf die Wartburg entführt wird, das ist unklar. Er hat es aber zugelassen. Also es gibt keine Anordnung Friedrichs, dass Luther entführt wird. Aber es gibt die Richtlinienkompetenz, würden wir heute sagen. Er wusste alles und er hat es zugelassen. Also hat nichts dagegen getan. Spalatin, das war ja sein Sekretär, das war der Verbindungsmann zwischen Kurfürst Friedrich und Luther, der hat letztendlich die Kirchen- und Religionspolitik des Kurfürsten bestimmt. Und sicherlich war Spalatin der treibende Mann, dass Luther auf die Wartburg entführt wird. Und Friedrich hat es zugelassen.
Nun war das Papsttum mit dem Martin Luther und natürlich auch Friedrich der Weise konfrontiert war, ja im wahrsten Sinne des Wortes Renaissance pompös, wenn ich diesen Begriff mal prägen darf. Auf dem Papststuhl saß ein Medici, also jemand vom Hintergrund mit materieller Potenz, sage ich jetzt mal. Musste es sozusagen knallen? Wie sehen Sie das? War das eigentlich vorprogrammiert?
Also bei Luther musste es knallen. Der war ja auch in Rom. Friedrich der Weise war nie in Rom. Der hat den Papst jedenfalls in Rom nicht erlebt. Ja, also der war auch gar nicht so wie Luther jetzt angewidert von dieser ganz Verweltlichung des pompösen Papstherrschers. Also bei Friedrich dem Weisen, soweit man weiß, spielt der Widerstand gegen den Papst keine so große Rolle. Da gibt es keine Abscheu. Der Papst versucht ihn ja auf seine Seite zu ziehen. Der Papst hatte ein großes Geschenk, das war die sogenannte goldene Rose. Damit konnte er besonders große Förderer des Papsttums, besondere Kinder der Kirche auszeichnen. Und er wollte Friedrich den Weisen natürlich gegen Luther ins Spiel bringen. Das hat aber Friedrich der Weise durchschaut, dass die goldene Rose ihn quasi ködern sollte, Luther auszuliefern. Er hat die goldene Rose angenommen und das ist, glaube ich, in dem Luther-Film auch ganz schön dargestellt, einfach nur beiseite gelegt. In Wirklichkeit hat er sie gar nicht selbst in Empfang genommen, sondern hat nur einen Rat seines Hofes hingeschickt. Der hat die Rose in Empfang genommen. Das heißt,
ein deutliches Zeichen der Distanz.
So ist es, genau. Also weil es ihm einfach auch zu banal war, ja, also ihm ein Geschenk zu machen, um ihn quasi auf die Seite des Papstes zu bringen. Das hat Friedrich der Weise, der wirklich auch ein kluger Herrscher war, durchschaut und hat nicht mitgespielt. Also Distanz zum Papst, aber natürlich trotzdem immer auch Kind der katholischen Kirche. In dem Sinne nicht den Widerstand gegen dieses opulente Papsttum. Mhm. Da ist Luther ganz anders. Der hat es erlebt. Ja, der hat das wirklich auch diese Prachtentfaltung in Rom erlebt. Rom ist sicherlich für ihn ein prägendes Erlebnis für den Reformator geworden, wirklich auch die Reformation durchzuführen.
Eine Frage würde mich noch sehr interessieren, Ihre Einschätzung dazu. Papst Leo X. war nach meinen Recherchen der letzte Papst, der nicht vorher eine Priesterlaufbahn hatte. Ging damit möglicherweise auch einher, dass das Papsttum, das mit Luther konfrontiert wurde, mit seinen Thesen konfrontiert wurde, ihm vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise theologisch damals intellektuell unterlegen war? Ist die Frage zu steil?
Ja, ich glaube, sie ist zu steil, weil, glaube ich, Päpste nicht theologisch argumentiert haben, sondern immer machtpolitisch agiert haben. Ich glaube, es ist die falsche Frage. Mhm. Luther hat ja dann eher dafür gekämpft, dass Priester auch akademisch gebildet sind. Ja, ich glaube, für uns ist heute so wirklich unverständlich, wie langsam der Prozess war, dass Priester, Pfarrer, Pastoren wirklich auch Akademiker wurden. Also das ist, damit leben wir heute. Das war übrigens auch in der Reformation ein langsamer Prozess. Wir gehen heute ja immer davon aus, dass kaum ist die Reformation eingeführt, sind alle Pastoren akademisch gebildete Exegeten der Bibel. Es gibt Untersuchungen, wie gering auch der Bibelbesitz bei Pastoren war. Ja, ich glaube, die Frage von Bildung, von Bibelkenntnis, von Auseinandersetzung mit der dogmatischen Tradition, das sind quasi philosophisch-theologische Fragen, die im Machtkalkül eines Papstes keine Rolle spielten. Also es gibt, glaube ich, keine Auseinandersetzung des Papstes mit den Thesen. Dafür hatte er seine Theologen. Für ihn war das eher ein Unruheherd in Deutschland. Und für Kaiser Karl V., der hat sich dann schon wieder eher damit auseinandergesetzt. Ja? Der war ein Sohn der katholischen Kirche und der spürte, dass es Aufruhr gibt. Ja? Man muss manchmal auch die katholische Seite verstehen, ja. Da merken Sie, dass, wenn ich was Persönliches noch zwischenrein sagen darf, dass ich doch auch katholisch in meiner Sozialisation bin. Ich versuche gerade, die katholischen Theologen des 16. Jahrhunderts zu verstehen, die ja gerne einfach als rückständige Papisten dargestellt werden. Ich glaube, dass sie ein Motiv hatten, was ehrenhaft ist und was Melanchthon auch als ein ehrenhaftes Motiv bei ihnen anerkannt hat. Es ging ihnen um die Einheit Deutschlands. Die Frage war, ob ein konfessioneller Bürgerkrieg bevorsteht. Das heißt, dort, wo Staat und Kirche so eng miteinander verbunden sind, ist ein Auseinanderfallen von Kirche auch ein Auseinanderfallen des Staates. Und der erste konfessionelle Bürgerkrieg war nicht ohne Grund 1546, 47 der Schmalkaldische Krieg in Deutschland. Und ich glaube, dass diese katholische Seite, das war aber nicht die päpstliche Perspektive, das war die Perspektive des, der staatlichen Obrigkeit und der katholischen Theologen, war, wie können wir einen Bürgerkrieg vermeiden? Wie kann die Einheit Deutschlands erhalten bleiben? Ja, es gibt, glaube ich, auch ein politisches Motiv, katholisch geblieben zu sein. Und nicht nur die Rückständigkeit, papistisch bleiben zu wollen. Also man muss, glaube ich, auch manchmal dieser katholischen Seite auch eine gewisse Ehrenhaftigkeit unterstellen, auch eine theologische Kompetenz, sich damit auseinanderzusetzen, also sich mit dieser neuen Theologie auseinanderzusetzen und ein politisches Verantwortungsgefühl für die Einheit der Kirche und für die Einheit des Staates zu kämpfen. Also das vielleicht nur so als Art, das ist jetzt nicht die päpstliche Perspektive, sondern das ist, glaube ich, die Perspektive katholischer Obrigkeiten und katholischer Theologen, sich gegen die Reformation gestellt zu haben. Ja, man muss es auch als eine intellektuelle Auseinandersetzung sehen und nicht nur immer als eine Frage, da ist dieser papistische Missbrauch von Kirche, da ist dieser Pomp und die sind halt einfach reaktionär an diesem Pomp hängen geblieben, sondern da gibt es schon auch eine intellektuelle Auseinandersetzung, auf deren Höhe man, glaube ich, auch katholische Theologen akzeptieren sollte.
Herr Dr. Rein, zum Abschluss unseres Interviews würde ich gerne mit Ihnen noch mal so drei Schritte zurück, so ein bisschen auf die Metaebene gehen. Und wenn wir darauf blicken, auf Geschichte, wie sie vor 500 Jahren geschehen ist, da ist ein Friedrich der Weise, der seine persönlichen Gründe hatte, die Sie dankenswerterweise mit mir ein bisschen rausgearbeitet haben. Warum hat er Martin Luther geschützt? Was waren seine persönlichen Beweggründe? Vielleicht ganz andere als das, was jetzt einen Martin Luther in seinen persönlichen Überzeugungen, in seinem Glauben umgetrieben hat. Was können wir über den Lauf von Geschichte, wie Geschichte sozusagen entsteht, anders formuliert, wie vielleicht Gott Geschichte schreibt, was können wir darüber lernen? Ich liebe so diesen Satz, der Mensch denkt, Gott lacht. Ich weiß nicht, ob er hier aus Ihrer Sicht passt.
Also man lernt zum Beispiel an der Geschichte Friedrichs des Weisen, dass es schon auch in der Verantwortung einzelner Menschen liegt, eine weltgeschichtliche Bewegung zu unterstützen. Ohne Friedrich hätte es die Reformation nicht gegeben. Wäre ein anderer Regent in Kursachsen gewesen, der sich dem Papst und dem Kaiser untergeordnet hätte, der aus persönlichen oder dynastischen Gründen agiert hätte und gesagt hätte, okay, was soll so ein kleiner Theologieprofessor an der Uni, warum soll ich mich für den verkämpfen? Also Friedrich der Weise hat sich sehr bewusst, also für diesen Professor Martin Luther eingesetzt, hat ihn geschützt und hat erst dadurch die Reformation ermöglicht. Also es gibt Menschen, die den Lauf der Geschichte auch beeinflussen können. Das zeigt und appelliert an uns, Verantwortung zu übernehmen. Man sollte die Dinge nicht nur treiben lassen, man sollte sie gar nicht treiben lassen, sondern man lernt bei Friedrich auch gegen Widerstände für seine Haltung und für seine Überzeugung zu kämpfen. Das lernt man natürlich auch an Luthers Zivilcourage. Also ich habe das immer als großen Glaubensmut empfunden. Bei Friedrich kommt eben noch eine diplomatische Raffinesse mit Haltung zusammen. Und das macht, glaube ich, dieses Gespann so einmalig.
Ein wunderschöner Schlusssatz, mit dem ich gerne unser Interview beende. Dr. Stefan Rein, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und für diese tiefen Einsichten in Ihr persönliches Leben, aber eben auch in das Leben von Friedrich dem Weisen. Ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und habe mich wirklich gerne auch auf einer persönlichen, biografischen, aber auch einer historisch-wissenschaftlichen Ebene mit Ihnen über diese wirklich wichtigen Themen der Weltgeschichte auseinandergesetzt. Also, danke nochmal.
Herzlichen Dank. Mein Name ist Oliver Jeske. Danke, dass Sie uns zugehört haben und ich wünsche Ihnen viel Freude mit den weiteren Angeboten hier bei ERF+.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF+-App oder im Digitalradio DAB+. ERF+.